Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje, ich bin am Tisch mit Knut Nippe und Jan Reitzner. Heute nochmal unser Gast. Moin.
Moin.
Ich sitze mit zwei Leuten an einem Tisch. Ihr habt euch vielleicht mal vom Sehen gesehen, aber...
Ja, wir haben uns visuell schon getroffen.
Aber nie groß unterhalten, deswegen ist das so ein bisschen hier diese Folgenreihe über den unfreien Willen eine Premiere. Aber ihr habt trotzdem, gibt so... biografische Schnittpunkte. Studienbegleitende Arbeit ist so eins, wo ich euch beide erlebt habe, aber ihr beide einander nicht erlebt habt. Was verbirgt sich eigentlich da dieser Überschrift studienbegleitende Arbeit?
Ja, es ist so, dass man im Theologiestudium ja ganz viele Fragen hat, die aufgeworfen werden, die man diskutieren möchte. Und als Begleitung im Studium gibt es verschiedenste Angebote. Ich war zum Beispiel 2 Jahre im Bengelhaus in Tübingen und es gibt dann ein großes Angebot immer, das ist die Marburger Tagung für Studierende aller Couleur, die dort eben gemeinsam Theologie treiben wollen. Und da habe ich dich zumindest einmal gesehen.
Genau. Ich war zwar auch mal zu Gast im Bengelhaus, aber ich habe studiert und auch mal gearbeitet im Budelschwinghaus in Marburg. Das ist sowas wie das Bengelhaus, nur in viel, viel kleiner, mit viel weniger Studenten. Aber dafür gibt es eben die Marburger Tagung, wo sich die Theologiestudenten treffen. Und das Besondere ist eben, dass wir da sozusagen nicht nur die ganzen Fragen, die man im Studium ja sowieso immer intellektuell bewegt, noch mehr bewegen, sondern dass wir auch immer versuchen, also es gibt dieses Stichwort Seelsorge auf dem Feld des Denkens, dass man sich klar macht, diese ganzen Fragen, über die wir hier nachdenken, Gott und Heil und so, das ist jetzt nicht nur was für den Kopf, sondern das ist auch was, das hat mit unserem ganzen Leben zu tun, mit unserem Herzen. Wir haben darüber geredet, wie das Herz verfinstert ist, laut Luther und laut der Bibel, und da auch das Licht des Evangeliums hineinkommen soll. Und da, genau, und das machen wir in der studienbegleitenden oder haben es in der studienbegleitenden Arbeit gemacht. Und da sind wir uns schon mal über den Weg gelaufen, aber saßen noch nicht an einem Kneipentisch zusammen.
Dinge, die sich noch ändern lassen.
Ja.
Wir haben in der letzten Folge geredet über die große Frage, hat der Mensch einen freien Willen? Und haben gesehen, nee, Luther sagt, auch nach biblischem Zeugnis, relativ klar, nein.
Also in der entscheidenden Frage. Er hat einen Willen, aber der ist nicht frei.
Der ist nicht frei, sondern der wird vom Teufel geritten, wenn nicht Jesus kommt, den Teufel vom Willen runterschmeißt. Und jetzt haben wir eine spannende Frage.
Ja, das ist, du hast jetzt schon das Spitzenbild genommen, was wir in der letzten Folge ein bisschen ambivalent. Also ich würde sagen, ja, der Wille ist eben auch der Sünde unterworfen. Also der Wille ist eben auch nicht mehr frei von dem, was die Sünde mit ihm macht. Er geht sozusagen jetzt automatisch in die falsche Richtung.
Und jetzt stellt sich sofort eine spannende Frage. Wenn wir sehen, dass nicht jeder Mensch zum Glauben an Jesus kommt, warum befreit Gott die einen von ihrer Sünde, ja, die in sich selbst gefangen sind, ihrer Sünde, und die anderen nicht? Das ist ja eine Frage,
ist Gott
die sich
dann
stellt.
Schuld?
Und ist Gott dann gerecht?
Ist Gott gerecht? Tut? Und ist, genau, und wenn er gerecht ist, aber wir das nur bei einem Teil erleben, dass ihr Wille befreit wird oder dass ihr Wille neu geboren wird, wäre eigentlich das noch Bessere, dass da Gott diesen Willen durch den Geist, dass da was Neues schafft. Warum ist das bei den einen so und bei den anderen so?
Habt ihr darauf eine Antwort?
Nein.
Ja, ich glaube, wie immer hier, Martin Luther hält sich an das, was in der Heiligen Schrift steht und will nicht darüber hinausgehen. Das macht er auch in den letzten 10 Jahren, liest er einmal komplett durch das erste Buch Mose. Das ist eine große Genesis-Vorlesung. Und da macht er das auch immer wieder, dass er sagt, pass auf, ich sage euch auch nochmal, welche Fragen dieser Bibeltext nicht beantwortet. Und ich finde, das ist überhaupt ein guter Tipp, auch mal beim Bibelstudium zu gucken, wenn ich beim Bibel lese, was sind eigentlich Fragen, die hier nicht beantwortet werden. Und meistens hat es dann auch einen guten Grund, warum dieses Warum vielleicht nicht beantwortet wird, der mir nicht immer einleuchtet oder der mich vielleicht auch verzweifelt zurücklässt. Aber in diesem konkreten Fall würde ich auch sagen, ja, es ist Gottes freie Gnadenwahl, die eben nicht durch irgendwas jetzt eingeschränkt, bedingt ist oder sonst wie. Und daran kann man ganz schön knapsen, dass diese Warum-Frage nicht beantwortet wird.
Und ich würde, weil das kann ja jetzt total unbefriedigend sein, also ich verstehe, dass das unbefriedigend ist. Und ich verstehe auch, dass viele Leute der Versuchung verfallen, zu sagen, nee, dann folge ich lieber einem System, was mir alles erklärt und wo ich es genau einordnen kann. Zum Beispiel, Gott tut alles, das letzte Stück ist unsere Entscheidung. Und dann sind die Leute halt selber schuld, die sich nicht für Jesus entscheiden und die anderen haben halt richtig gemacht. Da ist Gott aus dem Schneider, ja, also das ist das Gute, dann kann man ihm nichts mehr vorwerfen. Es bleibt auch keine Frage offen, es ist also intellektuell befriedigend. Und ich kann mich noch bemühen, die Leute zu überreden, die sich bis jetzt noch nicht entschieden haben. Also ich verstehe, was daran befriedigend ist. Das Problem ist nur leider, dass das eben dem nicht entspricht, was in der Bibel geoffenbart wird. Und ich würde sagen, auch ein falsches Gottes- und Selbstbild hervorruft. Und deswegen würde ich nochmal sagen, diese offene Frage ist eigentlich die offene Frage in Römer 9 bis 11. Also da wird sie konkreter noch aufs Volk Israel gestellt, aber eigentlich ist es die Frage, Paulus sagt, ich verstehe nicht, warum die nicht alle zum Glauben kommen von meinem Volk. Die sind doch Gott besonders am Herzen, er will erst alle gerettet werden und die glauben nicht, was ist da los? Und dann hat er verschiedene Ideen, die alle mit der Bibel abcheckt und sagt, nee, das kann es nicht sein. Und zum Schluss sagt er, ich weiß es auch nicht, aber eins weiß ich, wenn Leute zum Glauben kommen, dann, weil ihnen davon erzählt wurde. Also ich konzentriere mich auf meinen Teil, wo ich weiß, das will Gott von mir, nehme ich davon reden. Und wenn jemand zum Glauben kommt, erleben wir, das passiert dadurch, dass er dem Evangelium ausgesetzt wird und dass Gott dadurch Glauben in ihm weckt. Also das mache ich, aber die Frage beantworte ich nicht und da warte ich und sage, Gott, wie unbegreiflich bist du.
Genau, immer sich an das halten, was in der Bibel steht. Ja. Ich will noch mal kurz verweisen, dass wir es auch konkret haben. In Römer 9 sozusagen gibt es diese berühmten Beispiele rein, die auch bei Luther immer wieder vorkommen. Und da ist Römer 9, Vers 11, geht es um Rebekka und Isaak und ihre Kinder. Da steht noch mal, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bleibe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenen zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Und wem diese Bibelstelle jetzt richtig aufstößt und denkt, wie kann das sein und kann mir das bitte jemand erklären, dann würde ich sagen, ja, ich fühle es, ich fühle es sehr, aber ich kann dir auch nicht mehr Antworten geben, als die Bibel gibt. Und wer von Luther verstört ist, genauso wie er von dieser Stelle verstört ist, dann spricht es vielleicht ja für Luther, dass er uns bei den genau gleichen Stellen verstört wie die Bibel.
Ja, na und es liegt auch, ich finde, es spricht dann auch für den Leser, dass er auf der richtigen Spur ist, denn das ist die Spur, die verstört, aber das ist die Spur der Bibel. Und also du hast aufgehört in Vers 13, ich überspringe zwei Verse, in Vers 16 ist genau dieser Spruch, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also direkt da kommt auch die Absage an, es liegt am Willen. Nö.
Nee. So. In seiner Schrift vom unfreien Willen bringt Luther, finde ich, auch noch eine hilfreiche Unterscheidung ein zwischen dem verborgenen Gott und dem gepredigten Gott oder dem verborgenen Gott und dem offenbarten Gott. Er sagt, man muss da auch unterscheiden. Es gibt sozusagen eine Seite an Gott, die kann ich nicht verstehen. Luther sagt, die kann ich nur fürchten und anbeten. Und das ist der Gott, der Jakob liebt und Esau hasst. Das verstehe ich nicht, da komme ich auch nicht weiter. Das ist der nackte Gott in seiner Majestät. Es gibt einen Theologen, der sich stark auch mit dem unfreien Willen beschäftigt hat, Oswald Bayer, der sagt irgendwann mal, wenn ich mich nur mit diesem Gott beschäftige, den kann ich nur hassen. Da kann ich ja dran verrückt werden, warum Gott den einen oder den anderen und den anderen nicht. Sondern ich halte mich an den gepredigten Gott in Christus, der eingekleidet ist in unser menschliches Fleisch, der für uns gekommen ist, für uns gestorben ist, der zu mir kommt und sagt, ich rette dich. An dem abstrakten Gott, da kann ich auch dran verrückt werden. Ich halte mich an den gepredigten Gott. Das ist eine Spur, die auch Luther in De Servo Arbitrio immer wieder bringt.
Ich glaube auch, das ist ja wieder was ganz praktisch ist. Wenn man durch die Bibel durchliest, hat man ja allerlei Stellen. Ja, die Rotte Korach, die einfach mal zack weg ist. Diese ganzen Bannandrohungen und auch die Vollstreckung des Banns dann bei der Eroberung des Landes, keine Kinder am Leben lassen. So ist ja der explizite Auftrag da und so weiter und so fort. Man könnte jetzt ja die Themen aufziehen. Und dann ist ja immer die Frage, wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt damit? Versuche ich eben doch noch irgendwie die Warum-Frage für mich zu klären, obwohl sie im biblischen Text zum Teil nicht ganz klar ist, wobei natürlich immer klar ist, warum die Strafe kommt. Der Mensch ist schuld, er ist Sünder, es trifft keinen Ungerechten, niemals wird ein Ungerechter bestraft in der Bibel. Aber
also niemals wird ein Gerechter, also niemals gibt es eine ungerechte Strafe.
Genau. Ja.
Genau.
Ja,
ja, Ungerechte werden schon. Du hast gesagt, niemals wird ein Ungerechter bestraft. Ja, es gibt keine ungerechten Strafen. Genau. Ja, ja, so das meinst du, genau.
Ja, so, also auf dieser grundsätzlichen Ebene ist es klar und trotzdem kann ich ja daran verzweifeln, warum es sozusagen, wenn es allein an Gottes Erwählung liegt, eben manche trifft und manche nicht, manche er sich erbarmt und manche er verstockt. Und ich glaube, es ist doch geradezu heilsam zu wissen, die Bibel gibt darauf erstmal keine Warum-Frage. Aber diese Stellen haben trotzdem einen guten Grund und Zweck. Sie sollen mich in die Arme des Offenbarten Gott treiben. Sie sollen mich in die Arme von Jesus treiben, der genug getan hat und alles vollbracht hat.
Jetzt machen wir hier an der Stelle einen Punkt. Ich möchte noch eine Sache mit euch besprechen, weil die ein unglaublichen Raum einnimmt in diesem Buch und wir die nicht übergehen können, weil da auch viel Gold drin liegt. Nämlich Erasmus hat ein ganz, ganz wichtiges Argument gegen Martin Luther. Mhm. Und er sagt, es gibt auch so viele Bibelstellen, die den freien Willen voraussetzen. Er muss auch zugestehen, dass der Satz, der Mensch hat einen freien Willen und kann sich für sein Heil entscheiden, nirgendwo in der Bibel steht. Aber Erasmus würde argumentieren, na indirekt, es gibt doch so viele Imperative in der Bibel. Nämlich, wenn Gott zum Beispiel sagt, kehre dich zu mir, dann setzt der Satz doch voraus, dass ich auch die Kraft und die Möglichkeit habe, mich zu Gott zu kehren. Sonst würde mich ja lustig machen. Sonst, das ist ja so, wie wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal Erasmus, ich modifiziere Erasmus, wenn ich mit meinem Sohn irgendwie rausgehe und ihm eine Aufgabe stelle, die er nicht erfüllen kann und mich dann lachend daneben stelle und sag, haha, siehste, kannst du nicht. Also das wäre doch ein wirklich grausamer Gott, der Menschen Aufgaben gibt, Imperative, die die Menschen gar nicht erfüllen können. Und wenn Gott sagt, kehre um zu mir, setzt das dann also doch voraus, dass der Mensch es kann oder nicht.
Und
so weit Erasmus.
Ja, und ich will das nochmal verschärfen, weil ich habe es jetzt nicht direkt im Kopf, aber es gibt ja auch Imperative, wo diese Situation genauso ist. Ich lege dir zwei Seiten vor, hier die Worte des Gesetzes, ob und du sollst jetzt dich dafür entscheiden. Also es werden auch so alternativ Situationen vor Israel ausgebreitet und dann sollen die sich entscheiden.
Wie geht Luther damit um? Wer von uns darf
ich
es lösen?
Ich mach mal den Aufschlag und dann kann Knut das nochmal besser in Worte fassen. Also ein Imperativ setzt nicht voraus, dass ich das kann. Das ist, glaube ich, einmal eine alte grammatische Regel und es ist eigentlich geradezu peinlich für Erasmus, der als der Meister des Stils und der Grammatik gilt und so weiter, dass Luther ihn daran erinnern muss. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Imperativen, wenn ich dir sage, Malte, bitte flieg mal in den Garten rüber. Kannst du nicht, du kannst nicht fliegen. Keine Chance, auch wenn ich es dir gesagt habe, du sollst aber. Ich lege jetzt vor dir die Wahl, ob du hier sitzen bleibst oder rüberfliegst. Hast du dennoch nicht die Chance, es zu tun.
Sollen ist nicht können, sagt Luther.
Ja, aber fairerweise, Erasmus versteht schon Grammatik. Erasmus argumentiert nicht mit der Grammatik, sondern du hast gesagt, es wäre doch ein böser Gott. Mhm. Er argumentiert damit, wenn Gott mir ein Imperativ gibt, dann wäre das ja grausam, wenn ich es nicht könnte. Das ist ja sein Argument.
Naja, genau, also es ist natürlich etwas Überzogenes von mir dargestellt. Sagen, und Erasmus kann das schon. Und er argumentiert natürlich von einem bestimmten, aber ich würde eben sagen, stark philosophisch geprägten Gottesbild her. Bei dem bestimmte Dinge einfach nicht sein dürfen, weil sonst das Gottesbild schwierige Konsequenzen hat. Erinnern wir uns, Erasmus hat ganz viele Schriften über den Frieden geschrieben und wie Frieden da ist. Es ist immer eine stark ethische Komponente dabei. Erasmus hat Angst, wenn ich einen solchen Gott denke, der sich eben immer wieder verbirgt, der sich mir entzieht. Erasmus hat Angst, wenn sozusagen dieser Gott einer ist, der von mir etwas fordert, was ich von vornherein gar nicht erfüllen kann, dass dann die öffentliche Ordnung und Sicherheit zusammenbricht, dass es keine Kultur und keine Gesellschaft mehr gibt. Das ist seine große Angst. Und da sagt Martin Luther, das ist mir erstmal egal, ich will den biblischen Befund haben. Ob der jetzt zu Chaos führt, weiß ich noch nicht, aber darauf kommt es mir erstmal nicht an.
Ich finde, es gibt genügend Beispiele im alltäglichen Leben, wo man sieht, dass man Imperative auch benutzt für andere Dinge. Ich nehme jetzt nochmal was aus nicht aus dem alltäglichen Leben, sondern ein Beispiel von Jesus, wo ich finde, man super sieht, dass Jesus auch andere Sachen mit Imperativen beabsichtigt, als Leute dazu bringen, etwas zu tun. Bei der Steinigung der Ehebrecherin, da sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das dient nicht dazu, die Steinigung ordentlich zu organisieren, sondern das dient dazu, dass den Leuten was über sich klar wird. Also Jesus benutzt Imperative, damit die Leute eine Erkenntnis über sich und ihr Herz haben. Und ich glaube, das ist in sehr, 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 sehr vielen Fällen der Fall. Jetzt komme ich zu den Alltagsbeispielen. Ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal im Podcast genannt. Ich habe in der Grundschule, habe ich zu Leuten gesagt, fang mich doch, du Eierloch, weil ich wollte, dass die Person sieht, sie ist langsamer als ich. Also wenn sie mich gefangen hat, dann war ich eigentlich nicht zufrieden. Da habe ich nicht gesagt, ja, du hast den Auftrag erfüllt. So, ich habe das gesagt, um jemandem deutlich zu machen, du bist eine lahme Ente. Ich glaube, wenn Jesus dem reichen Jüngling, der sagt, oh, ich habe schon alles gemacht, was soll ich noch tun? Wenn Jesus dem sagt, okay, du hast schon alles gemacht, dann fangen wir jetzt nochmal beim ersten Gebot an, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst, dann verkauf mal alles, was du hast und gib's den Armen. Und sofort merkt der Jüngling, das kann ich nicht. Also, ich habe nicht die innere Freiheit, mein Wille kann das nicht. Sage ich jetzt mal in dem Kontext. Und ich glaube, dass die Hauptfunktion der Gebote in der Bibel uns etwas über uns zeigen sollen, wie richtiges Leben aussieht und wie wir dazu nicht in der Lage sind, wenn man es wirklich ernst nimmt. Und ein anderes Beispiel, was auch bei Luther kommt, ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast genannt, ist, wenn der Arzt dem Patienten sagt, oh, Sie müssen aber Ihren Lebensstil ändern, das sieht ganz schlecht aus. Und der Patient sagt, wieso? Nee, mit mir ist alles in Ordnung. Ich rauche 3 Päckchen Marlboro am Tag. Und dann sagt der Arzt, okay, dann rennen Sie einmal die Treppe hoch und runter. Und wir sehen uns in einer Minute wieder. Und der Patient kommt nach 10 Minuten angekeucht und merkt, okay, ist doch nicht alles in Ordnung. Luther bringt es ohne Marlboro, aber der hat auch keinen. Aber
genau, Luther bringt dieses ein ähnliches Beispiel, wo der Arzt zum Patienten im Grunde sagt, heb mal deinen Arm und er kann es nicht.
Ja.
Um dem Patienten aus seinem Stolz herauszuhelfen.
Genau, nicht um ihn zu demütigen.
Genau, das ist nämlich der Unterschied. Erasmus sagt, das wäre doch ein grausamer Gott, ja, der mit Imperativen so umging. Wie ich, wenn ich jetzt was hochhebe und meinem Kind sage, hol's dir doch, dann ist der Imperativ, hol's dir doch, um das Kind zu verspotten, weil es das nicht kann.
Ja.
Das will der Arzt aber nicht.
Und das ist auch, fang mich doch, du Eierloch, das ist auch verspotten.
Das wäre verspotten, aber sondern im Grunde ist das schon der erste Schritt zur Heilung. Eigentlich soll ich sozusagen an den Geboten lernen, an mir selbst zu verzweifeln. Weil Luther sagt, dass das Perfide doch am unfreien Willen ist, dass sich die Menschen dessen nicht bewusst sind. Er sagt an einer Stelle in diesem Buch sogar, wenn alle Menschen wüssten, sie wären unfrei, dann hätte der Teufel schon verloren. Aber das Fiese an dem ist ja, dass der Mensch in dem Wahn ist, dass er gleichzeitig unfrei ist, aber in dem Wahn ist, er denkt, er wäre völlig frei. Und die Gebote Gottes sind eigentlich dafür da, aus diesem stolzen Wahn eigentlich den Menschen erstmal zu befreien, dass der Mensch sagt, oh, ich kann es nicht. Und damit im Grunde bereitet wird für das Wort von der Gnade von Jesus Christus.
Genau, das ist ja das, was auch wieder gut paulinisch ist. Das Gesetz ist vollkommen gerecht und gut. Es hat eine wichtige Aufgabe. Es verspottet niemanden. Und was ist das Ziel? Was ist Sinn des, sozusagen Ziel des Gesetzes, hinzuweisen auf Christus, Paidagogos, Zuchtmeister zu sein auf Christus hin? Es treibt uns in die Arme des Heilands. Und das ist eine mehr als gute und heilsame Funktion.
Und zwar auch durch Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz bringt die Erkenntnis der Sünde, dass ich erstmal merke, wie gefangen ich bin, was ich mir bis dahin eigentlich nicht eingestanden habe.
Das ist ja ein sehr wirkmächtiges Buch gewesen von Martin Luther, vom unfreien Willen. Ich würde gerne mit euch mal ein bisschen darüber sprechen, wie die Wirkungsgeschichte eigentlich dieses Buches war und was das Buch auch eigentlich noch für heute für uns Christen austragen kann, warum es sich heute noch weiter lohnt, dieses Buch zu lesen. Mögt ihr dazu was sagen?
Ja, also man kann, glaube ich, erstmal sagen, dass Martin Luther sich sein ganzes Leben zu diesem Buch bekannt hat und auch weiterhin gesagt hat, neben den Katechismen ist das sein bedeutendstes, wichtigstes Buch. Das merkt man auch daran, wie oft er sich noch später auf diese Debatte mit Erasmus bezieht. Das ist etwas, was ihn zeitlebens intellektuell herausfordert. Merkt man zum Beispiel an Melanchthon, den du ja oft schon mit Erasmus verwechselt hast, der eigentlich ganz stark von Erasmus geprägt ist, aber eigentlich ein Wittenberg-Reformator an der Seite Luthers ist, der sich in seinen letzten Jahren eher wieder in der Position von Erasmus annähert, um es vorsichtig zu formulieren. Und daran merkt man, dass Martin Luther diesen Kampf irgendwie zwar für sich gedacht hat, er hat alles geschrieben, also Erasmus antwortet ja nochmal darauf, die Hyperaspistes, so nennt sich diese Schrift.
Wie ist Erasmus die eigentlich so? Also Erasmus steigt nochmal ein auf die Debatte, ich habe es nie gelesen.
Ja, also Erasmus bringt letzten Endes viele Argumente nochmal neu, versucht verschiedene exegetische Dinge von Luther nochmal klarzustellen. Ist auch eine sehr umfassende Schrift, die bei weitem nicht so viel gelesen wird, wie jetzt De Servo Arbitrium. Also sie schlägt nicht mehr richtig ein und Martin Luther hält es offensichtlich auch nicht für nötig, nochmal drauf zu antworten. So, aber das Thema, die Debatte ist weiterhin aktuell, auch wenn vielleicht dann alles gesagt ist. Schwelt sozusagen dieser Grundsatzstreit, der dahinter steckt, der sehr, sehr weitreichende Folgen hat, weiter. In den Bekenntnisschriften, den lutherischen, wird dann immer wieder De Servo Arbitrio zitiert, also in der Konkordienformel, die also der Abschluss ist der lutherischen Bekenntnisbildung der Reformationszeit. Dort kommt das immer wieder vor, insofern wird man sich schon immer wieder darauf beziehen, aber es bleibt auch immer ein strittiges Buch.
Du guckst gerade kritisch.
Nee, ja, zu sagen, das wird viel weniger gelesen als De Servo. Also wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir raten müssten, wie viele studierte Theologen, die heute aktiv als Pastoren oder Pastorin oder Religionslehrer sind, vom unfreien Willen von Luther gelesen haben, dann würde ich wetten, dass es unter 5% sind.
Kommt echt nach Tübingen, studiert bei uns und ja, lest De Servo Arbitrio in der Lektüreübung mit mir.
Ja, also ich finde ja super, dass ihr es macht, aber das ist doch auch jetzt
Ich habe es noch im Studium gelesen.
Ja, aber ich bleibe bei 5% und ich habe es vor allen Dingen gelesen in der Frage der Bibelauslegung, ist die Bibel hell oder klar? Das war zum Beispiel eine Frage in der studienbegleitenden Arbeit. Wo kommt eigentlich das Licht her? Wir hatten das in der ersten Stunde. Aber ich würde sagen, es wird selten gelesen.
Zu selten? Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Ja, darauf können wir uns einigen.
Du sprachst dir eben, Jan, nochmal die Bekenntnisschriften an. Das finde ich nochmal spannend. Also es gibt ja in der evangelisch-lutherischen Kirche Bekenntnisschriften. Das heißt, alle Kirchengemeinderäte werden dazu verpflichtet, dass sie ihre Gemeinden so leiten, dass sie dem Bekenntnis der lutherischen Kirche, also diesen Bekenntnisschriften, entsprechen. Das ist jetzt so eine kleinere Handvoll an Schriften. Und diese Schrift vom unfreien Willen gehört nicht erstmal dazu. Das ist vielleicht
genau, obwohl Luther, obwohl Luther sagt, das ist hier eins seiner beiden Prime-Werke. Mhm. Die Katechismen haben es geschafft, die gehören dazu,
ja.
Das aber nicht. Und das hat auch Gründe.
Können wir einmal einstellen, warum das Gründe hat?
Also ich würde sagen, also erstmal würde ich sagen, es ist viel weniger gut lesbar als die Katechismen. Also das finde ich schon schwerer zu lesen. Und ich finde auch, dass durch diese Auseinandersetzung und ich glaube ja auch durch seinen Respekt vor Erasmus, er sich hier doch manchmal hinreißen lässt zu besonders spitzen Formulierungen, die dafür nicht so geeignet sind. Gerade die Katechismen sind super geeignet, weil sie eine positive Grundhaltung haben, während das hier ja schon auch ein polemischer Text ist, bei dem auch viel Positives bei rumkommt. Ist nicht nur Anti, sondern er stellt auch was Schönes dar, was ich wichtig finde. Aber genau, aber diese Zuspitzung in Form und auch im Inhalt. Wie gesagt, Melanchthon, der ihn gedrängt hat, dieses Buch zu schreiben, war nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und
wobei ich schon sagen würde, wir haben ja in den Bekenntnisschriften zum Beispiel die Schrift über das Papstamt von Melanchthon der Potestate, würde ich sagen, ist definitiv polemisch.
Ja.
Also ich glaube, das ist nicht so das Problem. Aber es spricht eben in eine sehr konkrete Situation hinein. Das würde ich sagen, Punkt 1, es ist sehr, sehr lange. Es ist sehr komplex.
Das stimmt, es ist auch lang. Ja.
Es ist sehr lang. Und man muss sich auch klar machen, wer überwacht, wenn man so will, und beeinflusst später die lutherische Bekenntnisbildung. Da ist natürlich Melanchthon eine ganz zentrale Figur.
Ja.
Fast alle, die Konkordienformel und Konkordienbuch und so weiter da tätig waren, waren ja bei Melanchthon Schüler gewesen. Und wer nun Luther möglichst nah an den Humanismus ranrücken wollte und gerade kein Interesse daran hatte, jetzt da so einen scharfen Gegensatz zu eröffnen, der konnte sich nur sehr unbequem auf de servo arbitrio beziehen.
Melanchthon hatte dieses Interesse.
Und seine Schüler.
Ja, genau.
Ja, genau. Die wollten sozusagen Luther nah an den Humanismus
heranrücken. Ja, ach so,
Max. Heranrücken.
Ja, genau. Ja.
So, dass es eben nicht diesen scharfen.
Ja, und dann nimmt man das lieber raus.
Genau. So, und daran hatte man kein Interesse eigentlich.
Trotzdem werden einzelne Zitate aus der Schrift
in der Konkordienvorbildung
aufgenommen. Und ich finde, das ist ja ein bisschen das Spannende auch in der evangelisch-lutherischen Kirche. Ich glaube, das ist vielen Leuten auch gar nicht so klar, dass Martin Luther ja in gewisser Hinsicht auch eine schillernde Figur ist und in den 500 Jahren seit Luther sich verschiedene Leute auf Verschiedenes in Martin Luther beziehen und auch stark machen. Und je nachdem, was man bei Martin Luther stark macht, so ein Bild vom evangelischen Glauben hat man heute auch. Und es gibt schon auch eine Fraktion, die gerade vom unfreien Willen sehr stark macht. Und sagt, also gerade das, was ich vorhin auch erzählte, von dem verborgenen Gott, der auch anders ist als der gepredigte Gott. Also das ist ja schon fast so ein Paradox in Gott selbst. Da gibt es welche, die das eher stark machen, so Gott ganz stark in Dialektik auch zu denken und auch in Paradoxen. Und dann gibt es die anderen, die vielleicht eher anknüpfen auch an die scholastische Tradition, die das weniger tut, sondern das eigentlich mehr als einheitliches System auch tut. Und je nachdem, was man sich da bei Luther auch rausnimmt, man kommt auch zu verschiedenen Ergebnissen und das sorgt auch manchmal für Spannung. Ich bin ja manchmal so auf YouTube unterwegs, bin ja auch manchmal so von den jungen Leuten. So. Die jungen Leute sind ja auf.
Ach, das definiert junge Leute, das ist über YouTube. Okay.
Und ich bin auf einen amerikanischen Online-Theologen, heute ist man ja Online-Theologe, gestoßen, der sagte tatsächlich, der ist lutherischer Theologe, er sagte in einem Video, sagte immer, er hat mehr als die Hälfte von Luther gelesen, würde er sagen. Das fand ich schon mal beeindruckend, weil wer das weiß, wie viel das ist, denkt man, krass. Und er sagte in einem anderen Video, er würde sagen, De Servo Arbitrio ist das schlechteste Buch, was Luther jemals geschrieben hat.
Krass.
Und da dachte ich auch, interessant. Also weil sozusagen diese ganze Denkspur, also sagt, dass diese ganzen, also existenzialistische Luther-Auslegung, das kommt alles aus De Servo Arbitrio und deswegen ist ihm das fremd so. Und andere feiern das.
Also genau, es gibt sehr, sehr vielfältige Bezugnahmen. Wenn wir nochmal sozusagen Galoppritt machen, natürlich Immanuel Kant, die Aufklärung, ja.
Was ist mit dem?
Darum, sozusagen, die haben ja ein ganz anderes Menschenbild. Insbesondere die scharfe Sündenlehre Luthers, die er bei der Servoarbiter entfaltet, gefällt denen natürlich nicht. Seine scharfe Vernunftkritik gefällt natürlich nicht. Aber wiederum denjenigen, die dann sich gegen das wenden, was wir Aufklärung nennen heute, also gegen Kant und seine Schüler, die würden wiederum dann stärker auf dieselbe Abitur Bezug nehmen. Hamann wäre es jemand, seine berühmte Metakritik als Antwort auf Kant geschrieben. Der findet natürlich wieder die Servo Arbitrio ganz klasse. Dann gibt es wieder diejenigen, die im 19. Jahrhundert ganz stark ökumenisch gesinnt sind. So ein richtiger Ökumene-Text, dafür taugt jetzt die Servo Arbitrio auch so nicht. Richtig, ne? So insbesondere am 20. Jahrhundert sozusagen, das nimmt man dann auch wieder nicht auf. Dann gibt es wieder andere, Kierkegaard, die Existenzialisten, die finden die Servo Arbitrio wieder ganz klasse, aufgrund dieser starken Dynamik. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Zweige in der Rezeption.
Knut, du hast ja eben gesagt, du würdest sagen, nur 5% der Pfarrer haben die Servo Arbitrio gelesen. Wenn nur 5% der Pfarrer das gelesen haben, warum sollte das ein normales Gemeindeglied lesen? Warum sollte sich jemand die Mühe machen, sich dieses Buch zu besorgen und das zu lesen?
Also ich glaube, weil die Frage noch nicht erledigt ist und die Frage, also wie viel muss ich eigentlich zu meinem Heil tun und woran hängt es doch endgültig, doch immer noch so ein Thema ist. Und die Antwort wird oft so gespielt, doch eigentlich liegt es doch an irgendetwas, was wir tun müssen oder entscheiden müssen oder so und so. Und ich finde, diese Frage wird in dem Buch sehr ausführlich, sehr detailliert, aber sehr klar beantwortet. Nein, es ist allein Gottes Gnade, Ehre und Geschenk. Und das führt zu einer Freiheit, dass ich nämlich nicht Angst haben muss, dass es irgendwie an meiner Sache liegt. Ich habe mir ganz am Anfang, ich habe ja gesagt, man soll eigentlich beim Ende des Buches anfangen, aber ich habe relativ am Anfang mir hier einen Abschnitt dick markiert. Ich lese dir mal vor. Ich kürze ein bisschen. Es ist heilsam und notwendig für einen Christen, dass er weiß, ob der Wille in Sachen des ewigen Heils etwas bewirkt oder nicht. Hier liegt der Dreh- und Angelpunkt in unserem Streit, schreibt Luther an Erasmus, hierum dreht sich alles. Denn darum geht es uns, zu untersuchen, was der freie Wille vermag, worin er passiv ist und wie er sich zur Gnade Gottes verhält. Wenn wir das nicht wissen, sind wir schlimmer als die Heiden. Denn wenn ich nicht weiß, was, inwieweit und wie viel ich imstande bin, vor Gott zu tun, dann wird mir ebenso ungewiss und unbekannt sein, was Gott in mir zu tun vermag und auch tut, da Gott alles in allem wirkt, 1. Korinther 12. Wenn ich aber Gottes Werk und Macht nicht kenne, dann kenne ich Gott selbst nicht. Also das vor Augen zu führen, was ist eigentlich das, was von mir erwartet wird und was ist das, wo ich was von Gott erwarten kann. Und ich finde, dieses, was ich von Gott erwarten kann, das wird in diesem Buch hier richtig groß gemacht. Und das deswegen finde ich, ist es eine befreiende Lektüre, dieses Buch zu lesen, weil es sozusagen Gottes Wirken in mir so deutlich macht. Und deswegen finde ich es gut.
Ich würde nochmal einen anderen Punkt stark machen, kann mich da nur anschließen. Der Gedanke der Freiheit Gottes, ja, der hier so stark zum Ausdruck kommt, der finde ich, ist, glaube ich, ein bleibend wichtiger Stachel bei uns allen. Wir neigen dazu, Systeme zu machen, Gott in ein System reinzuzwängen. Das ist ja auch genau das, was im 17. Jahrhundert passiert. Die Landesherren wollen ihre Fürstentümer und so weiter stabilisieren und brauchen eine schriftlich fixierte systemische Lehre letzten Endes. Und dagegen liegt dieser Gedanke der Freiheit Gottes, die sich in der Schrift offenbart, die im Prinzip eben von jedem gelesen werden kann, die selbst klar ist, liegt dem immer zuwider. Es sprengt die Systeme auf, die wir uns selbst im Kopf schaffen, und es sprengt auch viele andere Systeme auf. Ja, dasselbe können wir auch sehen bei Calvin, darüber haben wir auch noch nicht so richtig gesprochen, ganz kurzer Seitenkommentar, der eben, würde ich sagen, hier ein relativ guter Luther-Schüler ist. Das meiste von De Servo Arbitrio, glaube ich, hat er gut, aber er beginnt schon so langsam diesen Systemzwang zu entwickeln, er ist eben doch der Jurist und an der Dortrechter Synode schlägt das dann so ein bisschen vielleicht zu sehr durch, würde ich sagen. Aber sozusagen dieser grundsätzliche Gedanke von dieser, da ist ein freier Gott in seinem freien Handeln, der ist, glaube ich, super wichtig für uns alle, dass wir immer wieder daran erinnert werden.
Ich schließe mal mit einem starken Bild, was Erasmus einbringt und was Luther aufnimmt. Erasmus macht Luther den Vorwurf und sagt, du hast ein Fenster aufgetan. Und zwar das Fenster zur Gottlosigkeit. Luther, was du machst mit deiner Lehre vom unfreien Willen, ist eigentlich ein Fenster zur Gottlosigkeit aufzumachen. Das führt nämlich zu Unmoral und Chaos. Und Luther sagt, ja, ich habe das Fenster aufgemacht, aber für uns ist es das Tor zur Gerechtigkeit. Oder ich sage es mal mit heutigen Worten, das Fenster ist auf, aber es kommt frische Luft rein. Mhm. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem ermutigen, das zu lesen, weil es kommt frische Luft ins Glaubensleben rein, durch den Gott, der uns hier vorgestellt wird. Denn im Grunde ist es eine große Streitschrift für die Gnade Gottes. Und das für Leute, die gerne denken möchten. Und wir sagen, ich habe Spaß am Denken, habe ein bisschen Zeit.
Und wer auch mal Lust, also ich finde das toll ist ja, dass Luther immer da in die Bibel reingeht. Also man wird, das muss man alles mal nachschlagen.
Ja,
das
genau.
Also dann
das hat Jan schon gesagt.
So Entdeckung.
Ja. Genau, mit der Bibel daneben, die ja, Stellen mal genau. Lesen und dann, okay, so. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Freude gemacht wie uns. Jan, wir danken dir, dass du mit dabei warst.
Sehr, sehr gerne, es war mir eine große Ehre und ausgewiesene Freude.
Wenn ihr denkt, okay, so Jan oder den und den, ladet doch mal Leute ein und ihr habt, wie euch beiden, wollen wir nicht immer zuhören, schreibt uns doch gerne mal ein Feedback. Ihr findet unsere Kontaktdaten auf unserer Homepage tischgespräch-podcast.de, da auch die Rubrik unterstützen. Wir freuen uns auch über eure Unterstützung, über Gebete, über Bewertungen in den Portalen Spotify, iTunes, aber auch, wenn ihr gerne für die Tischgespräche spenden mögt, das hilft uns, diesen Podcast zu produzieren. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Wir wissen noch nicht, mit welchem Thema, aber...
Ich habe schon Ideen.
Du hast schon Ideen? Okay, bleibt gespannt. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.